Radio Sub, jeden Montag neu. Radio Sub, wie ich mich freu. Schwule News und Infos pur aus Politik und Subkultur.
Und damit herzlich willkommen zur 1436. Ausgabe von Radio Sub. Mein Name ist Sebastian Schweighöfer und das sind unsere Themen. Im Main-Taunus-Kreis gab es eine Überfallserie auf queere Menschen. Markus Prieskorn hat mit Sven Rühl gesprochen. Er organisiert unter anderem den CSD im Main-Taunus-Kreis. Letzten Donnerstag lief der Kinofilm Gottes Kinder an. Worum es geht und ob es sehenswert ist, weiß ebenfalls Markus Prieskorn. Er hat ihn für uns schon angeschaut. Mit im Programm haben wir natürlich die schwul-lesbischen Weltnachrichten, unsere Veranstaltungstipps und ganz viel Musik. Und die kommt heute von Lars.
Und wir haben etwas ganz Besonderes zum Start der Sendung, und zwar ein Klavierstück. Und das kommt von Tom O'Dell. Da ist er.
Und jetzt müssen wir uns um ein Thema kümmern, über das die Hessenschau am 21. Januar zunächst berichtete. Es gab eine Überfallserie auf queere Menschen im Main-Taunus-Kreis. Die Polizei hat inzwischen 5 Jugendliche festgenommen. Sie sollen ihre Opfer über Datingportale in Hinterhalte gelockt haben. Wir wollten wissen, was genau da passiert ist. Mein Kollege Markus Prieskorn hat bei Sven Rühl nachgefragt. Er organisiert unter anderem den CSD im Main-Taunus-Kreis.
Hallo Sven.
Hallo.
Ja Sven, du bist ein bisschen näher dran, glaube ich, als wir hier aus Frankfurt. Was ist da genau passiert?
Ja, mitten im Geschehen. Wir müssen leider ein paar Gewaltdelikte verbuchen hier in meinem Taunuskreis. Und das ist auch ganz gemischt. Das ist in Flörsheim, in Hofheim. Das ist wirklich kunterbunt hier in meinem Taunuskreis. Sind es offiziell 8 Verletzungen bzw. Delikte passiert seit Oktober letzten Jahres, wo junge Menschen über einer Dating-App andere Menschen gelockt haben und dann ja verprügelt haben. Und okay. Das ist auf wirklich übelste, genau.
Also es waren halt verschiedene Orte, und seit wann ist es überhaupt jetzt aufgetreten?
Also die Meldungen, die sind jetzt seit Oktober im letzten Jahr. Jetzt Januar, aber es sind offiziell 8, und jetzt ist es im Laufe der Ermittlungen einfach zu schauen, ob es noch mehr gibt, weil aktuell alle Anzeigen überprüft werden, ob es eventuell doch einen Zusammenhang mit auch dieser Reihe gibt.
Okay. In der Meldung steht, also die Meldung, die wir jetzt einfach so bekommen haben, war auch, da wurde erwähnt, dass 6 Jugendliche wohl festgenommen worden sind. Kannst du dazu irgendwas sagen?
Nicht ganz so viel. Ich weiß, dass die jungen Menschen festgenommen wurden und dass jetzt Teil der Ermittlung ist, dort einfach mit der allerhärtesten Strafe, die man strafrechtlich machen kann, vorzugehen, sei es in der Schule, sei es aber auch jugendstrafrechtlich. Genau.
Also man weiß noch nicht genau, wo es jetzt endgültig dann endet sozusagen.
Genau. Also das ist wirklich noch mitten in der Ermittlung. Ich hatte gestern auch ein Telefonat mit der Polizei zusammen. Die stecken noch mittendrin, die können noch nichts Festes sagen und auch noch nicht sagen, okay, es hat jetzt ein Ende oder eben nicht, weil sie noch mittendrin sind.
Okay, also heißt, die Ermittlungen laufen auch demnach?
Genau.
Gut, nee, dann müssen wir mal gucken, wie es insgesamt weitergeht. Ich schätze aber insgesamt so die Lage ein in meinem Taunuskreis, also ist man da sicher oder nicht sicher? Muss ich allgemein mal fragen.
Ich würde sagen, man ist hier schon ziemlich sicher. Es gibt jeder gibt sich hier viel Mühe, dass es auch sicher bleibt. Wir haben hier ganz viele verschiedene Sachen aktuell im Taunuskreis, wo man sagen könnte, hier gibt es Unsicherheit. Nicht nur queere Thematiken, sondern auch einbruchmäßig ist hier ein bisschen was los. Aber insgesamt würde ich sagen, auch als Vorsitzender von Colorful, ist man hier recht sicher. Die Polizei versucht wirklich alles. Das sieht man einfach daran, dass die Ermittlungen seit Oktober wirklich rasant Fahrt aufgenommen hat und man dann eben auch die 6 Jugendlichen stellen konnte. Also da war schon wirklich sehr viel Polizeiarbeit schon vorhanden und sehr viel Mühe.
also man kann es ja auch so sagen, halt eben, dass die Meldung überhaupt bis zur Hessenschau gekommen ist, ist ja auch dann in dem Sinn ein positiver Effekt.
Genau. Ja.
Gut, nee, dann müssen wir mal gucken, wie es insgesamt weitergeht. Insgesamt, was habt ihr mein Taunuskreis insgesamt noch vor? Wenn ich jetzt gerade mal dich an der Strippe habe, sozusagen, kann man mal fragen, was macht ihr so jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 4 Monaten?
In den nächsten 1, 2, 3, 4 Monaten machen wir gar nicht so viel. Wir haben zumindest keine richtig öffentlichen Veranstaltungen. Wir starten aber eine Bundeskampagne, beziehungsweise versuchen daraus eine Kampagne machen, die zumindest hier in unserem Bundesland aktiv wird, und zwar eine Kampagne, bei der Diskriminierung anzuzeigen ist. Wir möchten es Menschen ermöglichen, dass Diskriminierung anzuzeigen ist, und es ist leicht anzuzeigen. Man kann das über verschiedenste Plattformen machen, und das Ziel dieser Kampagne ist, Präventionsarbeit zu leisten, Aufklärungsarbeit zu leisten und Hilfestellungen zu bieten, wenn man dann Diskriminierung erfahren hat.
Aber es gibt auch dort die Ansprechpartner da bei dem Polizeipräsidium zum Beispiel. Also hier in Frankfurt weiß ich es zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt in meinem Tarnungskreis ist, aber es gibt ja offiziell Ansprechpartner für queere Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Und wenn da irgendwas vorgefallen ist, kann man sich ja da direkt irgendwie theoretisch jedenfalls mal hinwenden.
Genau, da kann man sich ja theoretisch hinwenden. Viele haben aber leider noch damit ein unglaublich großes Problem, sich an die Polizei zu wenden, aus Angst, aus Scham oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und das möchten wir abbauen mit dieser Kampagne, weil nur wenn wir wirklich auch Zahlen mal haben, dass Menschen diskriminiert werden, merkt die Politik, dass was getan werden muss, und das ist wirklich enorm wichtig.
Markus Brieskorn sprach mit Sven Rühl zu den Vorfällen auf queere Menschen im Main-Taunus-Kreis. Letzten Montag lief der Kinofilm Gotteskinder an. Worum es geht? Im Mittelpunkt stehen hier die Geschwister Hanna und Timotheus, die in einer streng evangelikalen Familie aufwachsen und mit Glaubensfragen, familiären Erwartungen und der Suche nach ihrer eigenen Identität, auch sexuellen Identität, ringen. Mein Kollege Markus Brieskorn hat den Film bereits gesehen.
Lasst uns heute über Selbstbestimmung sprechen. Was bedeutet das? Dass man immer tun soll, was man will? Drogen nehmen? Jeden Tag einen anderen Partner haben? Vor sich selbst und vor Jesus davonlaufen? Was nach Selbstbestimmung aussieht, ist oft genau das Gegenteil. Doch wessen Erwartungen sollten wir erfüllen? Timotheus?
Jesus!
Jesus!
Die jugendlichen Geschwister Hanna und Timo, Timotheus, gerade hatten wir ihn kurz gehört, wachsen in einer streng evangelikalen Familie auf. Hanna engagiert sich sehr in der Freikirche und lebt ihren Glauben leidenschaftlich aus, indem sie auch ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat. Dies verbietet ihr jegliche körperliche Intimität vor der Ehe. Ihr Leben verkompliziert sich, als Hanna den neuen Nachbarsjungen Max kennenlernt und sich in ihn verliebt. Auch ihr Bruder Timotheus folgt den Lehren der Eltern. Er lässt sich taufen.
Genauso, was bedeutet ein guter Mann zu sein? Er ist standhaft und tut alles, um seiner Familie ein Leben zu ermöglichen, das sich erfüllt und Gott gefällt. Und das wünsche ich mir auch in meiner Zukunft. Ein Leben mit Jesus im Mittelpunkt. Eine ehrenwerte Frau, eine Familie.
Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn und dein persönlicher Erretter ist?
Ich glaube.
Und so taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Timotheus entwickelt romantische Gefühle für seinen besten Freund Jonas. Da er glaubt, mit seiner Homosexualität gegen Gottes Willen zu verstoßen, versucht er, gegen seine unreinen Gedanken anzukämpfen, zunächst mit Selbstkasteiung. Er entscheidet sich schließlich dafür, ein sogenanntes Seelsorgeseminar zu besuchen. Er fragt seinen Vater, ob er daran teilnehmen darf. Sein Plan? Er will sich dort von seinen homosexuellen Gefühlen heilen lassen, die er bislang nirgendwo geäußert hat. Im Gesprächskreis im Seminar gesteht er seine falschen Gedanken.
Schließ mal deine Augen. Und jetzt sprich aus, was dir aufs Herz gelegt wurde. Du kannst das.
Ich habe Fantasien von Männern. Sexuelle Fantasien. Und ich weiß, dass es falsch ist.
Und ich weiß, Timo, dass da mehr ist. Lass es raus. Komm, lass es raus. Es ist zu deinem Besten.
Mehr sagt er in dieser Szene nicht, aber es geht um Jonas, der auch bei diesem Seminar teilnimmt. Die beiden kommen sich heimlich näher und küssen sich. Als dies aufgedeckt wird, kommt es zum endgültigen Drama, das dann auch das bisherige Weltbild von Timotheus' Schwester Hannah zunächst ins Wanken bringt. Und sie muss sich entscheiden, ob sie Gott und ihren Eltern oder Max folgt. Die Regisseurin, Frauke Lodders, hat mit diesem fast zweistündigen Spielfilm ein Thema auf die Kinoleinwand gebracht, das die queere Community sich schon früher dort gewünscht hätte. Jedenfalls geht es mir so. Es geht um zwei Jugendliche, die geprägt werden vom religiösen Eifer der Eltern und den entsprechenden Erwartungshaltungen. Und wo bleibt die eigene sexuelle Identität, die diesem Eifer entgegensteht? Beide Geschwister müssen da für sich eine Lösung finden, Gott und der Gemeinde und den Eltern gefallen oder ihren Wünschen folgen. Was wollen sie wirklich? Ein sehr berührender Film, der auch zeigt, mit welchen unterschwelligen Methoden auf die Kinder eingewirkt wird. Timotheus bekommt zum Beispiel eine Kette mit einem Kreuz vom Vater feierlich geschenkt. Hannah darf den Vorbereitungskurs für den Ball der reinen Mädchen, der Innocence, organisieren. Dargestellt wird hier eine strenge evangelikale Religion, könnte man aber auch auf andere Religionen anwenden. Jugendliche, die in einem muslimischen Umfeld leben, dürften vermutlich ähnliche Probleme haben, wie es hier gezeigt wird.
Es wird 21 Uhr. Die schwul-lesbischen Weltnachrichten.
Mit Sebastian Schweighöfer, guten Abend. Berlin. Rosa von Braunheim zeigt seinen neuen Film Satanische Sau mit Schauspielerin Kati Karrenbauer bei der Berlinale. Wie das Filmfestival mitteilte, läuft die Produktion als Weltpremiere in der Reihe Panorama. In der Beschreibung zu dem Film heißt es, das Werk sei ein poetischer Abriss über Leben und Tod. Die 75. Ausgabe der Berlinale beginnt am 13. Februar und endet 10 Tage später. Washington. Der Senat in Washington hat den Hedgefondsmanager Scott Bessent als neuen US-Finanzminister bestätigt. Der 62-Jährige bekam in der Kongresskammer eine klare Mehrheit. Bessent gehört zu den weniger kontroversen Mitgliedern des von Trump nominierten Regierungsteams. Auch mehrere Vertreter der oppositionellen Demokraten im Senat stimmten seiner Ernennung zu. Bessent wird damit einer der ersten offen homosexuellen Minister einer US-Regierung sein. Er lebt mit seinem Ehemann und den gemeinsamen 2 Kindern in Charleston in South Carolina. Sein Partner und seine Kinder saßen während seiner Senatsanhörung im Publikum. London. Der unter anderem wegen Schmähungen gegen Jürgen Klopp gekündigte Schiedsrichter David Coote hat seine Homosexualität öffentlich gemacht und sich für früheres Fehlverhalten entschuldigt. In einem Interview mit dem Boulevardblatt Sans sagte er: »Ich bin schwul. Er habe sehr lange mit dem Gefühl gekämpft, stolz darauf zu sein, was er sei. Er habe jahrelang seine Emotionen unterdrückt, habe Drogen genommen und sei auch dadurch in diesem Skandal in einen unglaublichen dunklen Ort geraten.« Coote war Anfang Dezember von der englischen Schiedsrichterorganisation nach Ermittlungen rausgeworfen worden. Vorher war ein 4 Jahre altes Privatvideo aufgetaucht, in dem der Referee den damaligen Liverpool-Trainer Klopp beschimpfte und unflätig beleidigte. In einem weiteren Video soll er zu sehen sein, wie er Anfang Juli 2024 während der Fußball-EM in Deutschland in einem UEFA-Hotel Kokain konsumiert. Bratislava. Die slowakische Regierung will durch eine Verfassungsänderung die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren und Transgendern einschränken. Damit stellt sie den Vorrang von EU-Recht vor nationalem Recht in Frage. Regierungschef Fico sagte, es gehe um Traditionen, das kulturelle und geistige Erbe unserer Vorfahren. Er wolle eine Verfassungsbarriere gegen den Progressivismus errichten und wieder auf gesunden Menschenverstand setzen. Im Entwurf der Regierung heißt es, es gebe zwei Geschlechter, männlich und weiblich, und dies von Geburt an. Dabei hat sich Regierungschef Fico von US-Präsident Trump inspirieren lassen. Das Geschlecht könne nur aus ernsten Gründen und gemäß der per Gesetz festgelegten Modalitäten geändert werden. Einen Monat lang soll nun über den Entwurf beraten werden. Dann könnte über die Reform im Parlament abgestimmt werden. New York. Madonna hat ein Zurückschrauben der Rechte von nicht-heterosexuellen Menschen unter dem neuen US-Präsidenten Trump beklagt. Es sei traurig zu sehen, wie die neue Regierung all die Freiheiten langsam abbaue, für die man über Jahre hinweg gekämpft habe. Trump unterzeichnete seit seinem Amtsantritt vergangene Woche bereits mehrere Dekrete, die die Rechte von Transmenschen einschränken. So wurde festgelegt, dass die Politik der Vereinigten Staaten künftig davon ausgeht, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Ein weiterer Erlass könnte faktisch zum Ausschluss von Transgender-Personen aus den Streitkräften führen. Außerdem wurde verfügt, dass künftig geschlechtsangleichende Behandlungen bei Minderjährigen vom Staat nicht unterstützt, finanziert oder gefördert werden. Hanau. In Hanau ist ein afghanischer Staatsbürger in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 33-Jährigen wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Er war zuletzt mehrfach öffentlich durch Bedrohungen aufgefallen. Außerdem gäbe es Ermittlungen wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Demnach hatte der Mann unter anderem an einem Bahnhof sowie in einem Supermarkt in Hanau ein Plakat mit den Aufschriften »Deutsche gleich Schwulgeneration« und »Schande über euch und Tod über euch Deutsche« hochgehalten. Das stuft die Justiz als Aufruf zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen gegen Deutsche und Homosexuelle und damit als eine Volksverhetzung ein. Der 33-Jährige ist aktuell in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht. Und das waren sie, die schwul-lesbischen Weltnachrichten hier auf Radio X.
Radio Sub.
Seid ihr bereit?
Irgendwie kriege ich gerade Lust auf Birne Helene mit heißer Schokolade.
Und damit kommen wir zu den Veranstaltungs- und Fernsehtipps für die laufende Woche vom 3. bis zum 9. Februar 2025. Und wir starten direkt mal am Sonntag, den 9. Februar. Da gibt es um 19 Uhr den FVV-Tanztee im Switchboard. Das ist die Standard-Tanzparty. Dort trifft sich unter anderem der Aufbaukurs vom FVV, wenn ich das richtig sehe. Aber alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen. Dann werfen wir einen Blick nach Mannheim, denn dort finden vom 6. bis zum 12. Februar die Schwulen Filmtage 2025 statt im Cinema Quadrat K12. Und ja, da gibt es viele verschiedene Filme zu sehen. Und bevor wir hier näher drauf eingehen, verweise ich einfach mal auf die Webseite cinema-quadrat.de. Wir machen weiter mit dem Drag Slam, die Newcomer-Ausgabe am Samstag, den 8. Februar. Und zwar im Orange Peel in der Kaiserstraße 39 in Frankfurt ab 20 Uhr. Dort treten 6 Nachwuchs-Queens an und stellen sich dem Urteil des euphorischen Fanpublikums. Weitere Informationen gibt's unter dragslam.de. Eine Party habe ich auch noch im Angebot am 7. Februar, also am kommenden Freitag im Fortuna irgendwo, Hanauer Landstraße 192, steigt wieder die Ballroom Code Queer und Beginn ist um 22 Uhr Ja, genau. Alles Weitere findet sich bei Instagram unter Ballroom Party. Und genau, Mackenzie Lee Cash ist mit dabei. Wir machen weiter mit den Fernsehtipps. Am Mittwoch, den 5. Februar, gibt es einen Spielfilm auf Arte um 20.15 Uhr. Bis ans Ende der Nacht heißt er. Und in diesem Kriminaldrama geht es dunkel und kalt her von Gangstern und querer Liebe. Der Film wurde auf der Berlinale ausgezeichnet mit ein paar Schwächen, aber wir finden, er ist unbedingt sehenswert. Ebenfalls am Mittwoch auf ZDF Neo um 23.10 Uhr gibt es den Spielfilm Wild Things von 1998, also schon ein bisschen älter. Der kurze Plot: Als Lehrer Sam einer Schülerin widersteht, rächt sie sich mittels Strafanzeige und bald lodern Flammen von Fleischeslust und Geldgier. Und damit kommen wir zum letzten TV-Tipp. Am Freitag, den 7. Februar um 1.15 Uhr, also eigentlich der 18.02., auf dem ZDF eine ganz neue Doku, 2025 ist der Zeitstempel, und die heißt Tabu. Was es in der DDR nicht geben durfte. Homosexualität wurde in der DDR 1968 entkriminalisiert, aber Toleranz existierte nur auf dem Papier. Und diese Doku könnt ihr, wie gesagt, auf dem ZDF sehen und sehr wahrscheinlich auch in der Mediathek, wenn ihr um 1.15 Uhr nicht gerade zufällig wach seid. Und das waren sie auch, unsere Veranstaltungs- und Fernsehtipps für die laufende Woche. Wenn ihr noch was für uns habt, schreibt uns gerne an info@radiosub.de.
Danke, Sebastian, für die Veranstaltungstipps. Und jetzt habe ich eine ganz tolle Single, und zwar was Neues von The Weeknd, Open Hearts, aus dem Album Hurry Up Tomorrow.
Ja, und dann haben wir noch eine ganz frische Meldung hier in der Redaktion erhalten, denn der Verein hinter dem Mahnmal Frankfurter Engel, der verabschiedet sich. Nach 34 Jahren des Bestehens löst sich die Initiative Mahnmal homosexuellen Verfolgung Anfang des Jahres 2025 auf. Ina Hartwig, die Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, traf sich mit den Vereinsmitgliedern am Denkmal Frankfurter Engel, um dem Verein für das jahrzehntelange Engagement zu danken. Die Arbeit der Initiative Mahnmal homosexuellen Verfolgung war maßgeblich für die Bekanntmachung und Verankerung des Gedenkens an verfolgte homosexuelle Menschen in der Stadtgesellschaft, sagte Hartwig. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz haben ihre Mitglieder dafür gekämpft, dass Frankfurt über einen dauerhaften Ort der Erinnerung an die Opfer der homosexuellen Verfolgung verfügt. Ich danke der Initiative sehr für ihr langjähriges Engagement. Das Mahnmal Frankfurter Engel auf dem Klaus-Mann-Platz mitten in der Frankfurter Innenstadt trägt die Inschrift: Homosexuelle Männer und Frauen wurden im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet. Die Verbrechen wurden verleugnet, die Getöteten verschwiegen, die Überlebenden verachtet und verurteilt. Daran erinnern wir in dem Bewusstsein, dass Männer, die Männer lieben, und Frauen, die Frauen lieben, immer wieder verfolgt werden können. Als wir unsere Initiative 1990 gründeten, war es uns wichtig, einen Ort des würdevollen Gedenkens mitten in der Stadt zu schaffen. Es erfüllt uns mit Stolz, aber auch mit Sorge, mit dem Frankfurter Engel 1994 ein Zeichen gesetzt zu haben, das bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Uns ist es gelungen, dieses Mahnmal zu errichten und dabei zu helfen, das Thema in der Öffentlichkeit zu diskutieren und gegenwärtig zu halten. Anlässlich seiner 30-jährigen Präsenz in der Stadt sehen wir unsere Arbeit inzwischen als erfüllt an, sagte Hans-Peter Hogen im Namen der Initiative. Die Initiative Mahnmal homosexuellen Verfolgung wurde 1990 von einer sechsköpfigen Arbeitsgruppe mit dem Ziel gegründet, einen Ort des Gedenkens für die im Nationalsozialismus verfolgten homosexuellen Männer und Frauen zu schaffen. Mit zahlreichen Veranstaltungen leisteten die Mitglieder der Initiative wertvolle Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit über die Verfolgung homosexueller Menschen während des Nationalsozialismus und auch danach. Die Initiative bekam bereits im Anfangsjahr städtische Gelder, gab aber auch später trotz finanzieller schwieriger Zeiten nie auf. Schließlich schaffte es die Initiative, die Ausschreibung eines Wettbewerbs für ein Mahnmal zu organisieren und die Finanzierung über Spendengelder zu ermöglichen. 1993 entschied sich eine von der Initiative eingesetzte Jury im Museum für Moderne Kunst für den Entwurf Engel von Rosemarie Trockel, dessen Realisierungskosten sich auf ca. 361.000 deutsche Mark beliefen. Mit Unterstützung der Stadt Frankfurt, großzügiger Zuwendungen der Hessischen Kulturstiftung sowie der Hannchen-Mehrzweck-Stiftung und nicht zuletzt einer Vielzahl an Bürgerinnen und Bürger, die dank zahlreicher Benefizveranstaltungen auf das Projekt aufmerksam gemacht wurden, konnten die restlichen Gelder mit Hilfe einer bundesweiten Spendenaktion aufgebracht und das Kunstwerk realisiert werden. Die Errichtung des Mahnmals Frankfurter Engel war somit nicht nur eine erinnerungskulturelle Bereicherung, sondern zugleich Ausdruck großer Solidarität. Der Siegerentwurf von Trockel, einer der renommiertesten bildenden Künstlerinnen der Gegenwart, wurde bereits während der Spendenaktion in der Ausstellung »Widerstand – Denkbilder für die Zukunft« im Münchner Haus der Kunst ausgestellt und generierte somit noch mehr Aufmerksamkeit für das Frankfurter Projekt. Der Frankfurter Engel war 1994 bundesweit das erste Mahnmal seiner Art. 1995 wurde der dazugehörige Platz an der Kreuzung Schäfergasse-Alte Gasse in Klaus-Mann-Platz umbenannt. Die Initiative Mahnmal Homosexuellenverfolgung ist für mich ein tolles Beispiel für zivilgesellschaftliches Engagement. Es zeigt eindrucksvoll, wie weit man kommen und was man erreichen kann, wenn man von einer Sache wirklich überzeugt ist und mit Leidenschaft dafür kämpft. Dem Verein gebührt nicht nur mein großer Dank, sondern der gesamten Stadtgesellschaft. Die Geschichte der Emanzipation und das Thema Aggression und Hetze gegenüber Homosexuellen darf nicht in Vergessenheit geraten und ist heute aktueller denn je, sagte Ina Hartwig, die Dezernentin für Kultur und Wissenschaft in Frankfurt am Main.